Gottes Zorn. Jeder von uns hat bestimmt eine Vorstellung, was Gottes Zorn ist. Wir haben bestimmt alle Fragen dazu, wir haben Ideen. Hier sind viele, die lesen die Bibel ihr Leben lang schon. Und jetzt soll ich dazu was sagen. Das kann eigentlich nur schief gehen. Und ja, ich will da gleich so ein Disclaimer am Anfang machen. Das Thema interessiert mich sehr, was ist Gottes Zorn? Und ich habe das viele Bücher dazu gelesen, habe mir das viel in der Bibel angeguckt und ich habe das erforscht, aber ich bin trotzdem kein Experte. Und ich will einfach heute Abend das mit euch teilen, was ich gefunden habe und das, was für mich Sinn macht zum Thema Gottes Zorn. Aber das heißt nicht, dass das wahr ist. Ich denke, es ist wahr, aber ihr müsst das prüfen. Ich hoffe, dass ihr mir zuhört, dass ihr mit einem offenen Geist auch zuhört. Und dann müsst ihr das mitnehmen in euer Gebetsleben und selber in die Bibel gucken und entweder sagen, das ist Quatsch, was der Manuel da erzählt hat, oder sagen, ja, da ist was dran. Was wir heute Abend machen werden, ist, wir werden zuerst ganz genau reinzoomen in ein paar Alttestamentstellen, wo es um Gottes Zorn geht. Und viele, viele Stellen angucken, ist ja eine Sommerbibelschule, also ich habe viele Bibelstellen mitgebracht. Und dann ist ja oft so, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Und deshalb werden wir, nachdem wir reingezoomt haben, rauszoomen und nochmal gucken, wie wir Gottes Zorn in den großen Kontext einsortieren können. Das ist der Plan. Und genau, wir legen los. Und zwar mit der Frage: Wann wurde Gott das erste Mal in der Bibel eigentlich zornig? Dem einen, Kain und Abel, steht da zumindest nicht. Adam und Eva steht da auch nicht, könnte man denken, steht da aber nicht. Steht da auch nicht. Sintflut ist wahrscheinlich, was den meisten in den Kopf kommt. Ich löse es gleich auf. Also, wo das erste Mal in der, was hast du gesagt, Volker? Nahe dran. Volker war am nächsten dran von allen, aber ich löse es auf. Also ich meine jetzt, wo das erste Mal in der Bibel steht, dass Gott zornig wurde. Aber natürlich die Sintflut. Man kann nicht über Gottes Zorn reden, ohne über die Sintflut zu reden. Ja, das kommt den meisten wahrscheinlich bei Gottes Zorn in den Sinn. Wann passiert es schon mal, dass Gott die Menschheit auslöscht? Das Spannende ist, in dieser Geschichte wird Gott gar nicht als zornig beschrieben. Ja, und das meine ich mit reinzoomen. Wir wollen uns das jetzt mal wirklich genau angucken, weil in der Geschichte können wir schon ein ganz wichtiges Prinzip lernen, wie Gott wirkt, was wichtig ist für das Thema Gottes Zorn. Das Gefühl, mit dem Gott hier beschrieben wird in dieser Geschichte, das, was uns gesagt wird über Gott, ist in Genesis 6,6. Und da steht, dass Gott betrübt war. In der Geschichte ist Gott nicht zornig, er ist traurig. Sein Herz hat geschmerzt über das, was er da sah. Warum war Gott traurig? Warum war Gott betrübt? Weil die Menschen, die er als sein Ebenbild geschaffen hat, seinen Weg abgelehnt haben und den Weg der Gewalt gewählt haben. Und durch ihr Verhalten haben die Menschen die Erde ruiniert. Also, das steht in Genesis 6, 11 bis 12. Die Erde war bereits zerstört und dem Untergang geweiht, bevor die Sintflut überhaupt kam. Und das hat Gottes Herz zerbrochen. Also, wenn wir uns das mal angucken, in der Schlachter heißt es in Genesis 6, Vers 13, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, also durch die Menschen mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Das ist jetzt die Schlachter. Wenn man das noch ein bisschen genauer sich im Hebräischen anguckt, habe ich das auch, ja, dann klingt das vielleicht eher so, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, ja. Margret, hier vorne ist noch ein Stuhl. Erste Reihe ist noch für dich da. Also das Ende von allem ist schon vor Gott gekommen. Das war schon da, vor Gott überhaupt was sagt oder tut. Wegen der Menschen ist die Erde erfüllt mit Gewalt. Ich werde sie von der Erde entfernen. Also so wie ich das lese und so wie auch andere das verstehen, was Gott da sieht, ist eine Welt, die schon ja, vernichtet ist, die schon der Zerstörung gewidmet ist durch das, was wir Menschen damit gemacht haben. Gott wusste, dass die Gewalt nicht aufhören wird, sondern nur zunehmen wird. Und deshalb beschloss er, diesen Prozess der Zerstörung zu beschleunigen, um das Leid nicht zu verlängern und hinauszuzögern. Die Erde war bereits unheilbar ruiniert. Die Sintflut hat nur beschleunigt, was wir Menschen initiiert haben. Es war also nicht Gott, der die Erde zerstört hat, sondern wir Menschen. Und diese Geschichte ist ein bisschen komplexer, als wir das oft lesen und verstehen mit unseren deutschen Bibeln. Um die Sintflut zu verstehen, müssen wir sie eigentlich aus hebräischen Augen herauslesen. Ja? Weil die Geschichte der Sintflut ist ein Rückgängigmachen der Schöpfung. Ein bisschen, ich mute euch viel zu, aber es ist ja hier Profis, gell? Ist ja Sommer Bibelschule. Gell? Also wenn wir uns die Geschichte der Schöpfung angucken, dann haben wir ganz am Anfang Chaos. Am Anfang war Tohu Wabohu. Die Erde war wüst und leer. Da waren die Chaosfluten, die das Böse, die Chaos symbolisieren. Und was Gott in der Schöpfung macht, ist, er drängt das Chaos und die Dunkelheit zurück. Ja, und er errichtet ein Firmament und dann ist das Chaos so über diesem Firmament. Und in der Sintflut übergibt Gott die Menschen den Konsequenzen ihrer Entscheidung. Die Menschen wollten Gott nicht und er sagt, okay, ihr wollt mich nicht, dann ziehe ich mich zurück. Und die Folge ist, dass die Welt wieder in den Wassern der Urfluten versinkt. Also, Gott schafft einen Raum, in dem wir geschützt sind, in dem wir leben können. Die Menschen sagen, wir wollen dich nicht. Er sagt, okay, er zieht sich zurück. Und die Urfluten kommen sozusagen zurück und die Welt versinkt wieder im Chaos und wird zerstört. Gott hat den Menschen gegeben, was sie wollten. Also man könnte die Sintflut so zusammenfassen, die Menschen haben alles zerstört und ruiniert, was Gott erschaffen hat und sie haben diesen Prozess der Rückgängigmachung der Schöpfung initiiert, das hat Gottes Herz gebrochen. Er sieht, dass der Ausgang nur noch viel mehr Gewalt, Zerstörung und Leid ist, deshalb hat er den Prozess beschleunigt, indem er seine schützende Hand zurückzieht und die Menschen ja ihrem Weg der Zerstörung überlässt. Die Schöpfung wird rückgängig gemacht. Und die Urfluten beenden den Prozess, den die Menschen initiiert haben. Zusammengefasst könnte man sagen, Gott hat die Menschen den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidung übergeben. Zurück zu meiner ersten Frage. Wann steht das erste Mal in der Bibel, dass Gott zornig wurde? Finde ich super cool. Das erste Mal ist es in Exodus 4, Vers 14. Da steht das erste Mal, dass Gott zornig wurde. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach. Warum wurde Gott über Mose zornig? Weil Mose sich weigert zu gehen und die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien. Gott sagt, du gehst und rettest deine Leute. Und Mose sagt, nö. Da wurde Gott zornig. Gott ärgert sich, wenn seine Leute nicht gegen Ungerechtigkeit aufstehen und sich nicht für die Unterdrückten einsetzen. Und das ist schon ein wichtiger erster Punkt. Gottes Zorn ist ein berechtigter Zorn, der sich gegen alles wendet, was menschenverachtend ist und seiner geliebten Schöpfung schadet. Es ist ein Zorn gegen alles, was seinen guten Plan für diese Schöpfung, ja, bekämpft. Otto Weber, ein Theologe, hat das mal versucht zu formulieren. Der hat das so gesagt, ich habe euch das mal mitgebracht. Der Zorn Gottes kann nur als Gottes wirkliches und wirksames Nein gegen die Sünde verstanden werden. Da aber die Sünde ihrerseits die Abweisung der Liebe Gottes ist, so ist der Zorn Gottes nichts anderes als Gottes Liebe, die sich gegen ihre eigene Abweisung kehrt. Also, nochmal ein bisschen zusammengefasst. Mose waren seine hebräischen Brüder egal. Oder er wollte nicht gehen und sein Herz war nicht im Einklang mit Gottes Herzen. Gottes Herz, Gott wollte sein Volk befreien. Und diese Lieblosigkeit bei Mose hat Gottes Zorn entfacht. Denn Gottes Zorn brennt gegen alles, was sich seiner Liebe zu seiner Schöpfung entgegenstellt. Und jetzt ist die Frage, was hat Gott in seinem Zorn gemacht? Hat er Mose bestraft? Nein. Im Gegenteil. Er hat Aaron zu Hilfe geschickt. um Mose bei seiner Aufgabe zu helfen. Also Gottes Zorn hat hier nicht zu einem strafenden, vergeltenden Handeln geführt, sondern zu einem helfenden, eingreifenden Handeln. Und von da an, ab dieser Stelle, entdecken wir in Gottes Zorn in der Bibel, von nun an entdecken wir Gottes Zorn in der Bibel meistens in der Form, dass Gott den Menschen das gibt, was sie verlangen. Gottes Zorn ist, dass er die Menschen ihre Wege gehen lässt und sie den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidung übergibt. Und jetzt will ich mit euch ein bisschen durch die Bibel brettern, durchs Alte Testament, um das einfach an ganz vielen Stellen zu zeigen, was ich eben gerade gesagt habe. Dass Gottes Zorn ist, dass er uns unseren Wegen übergibt. Das Buch Richter. Vielleicht kennt ihr das, das ist ja ein ganz spannendes Buch mit vielen verrückten Geschichten, wo Menschen zerstückelt werden und was weiß ich, was da drin alles passiert. Bisschen krass manchmal. Und ich habe das nicht so ganz verstanden, aber jetzt ist mir eine Birne aufgegangen. Diesmal, ich lese nämlich gerade in einem halben Jahr durchs Alte Testament. Von daher bin ich da gerade durch Richter. Und was da passiert ist eigentlich, da heißt es ja am Anfang, die Menschen machten, was sie wollten. Ja. Und dann setzt Gott immer Richter ein, die Menschen zurück zu Gott bringen sollen. Aber immer, wenn die Richter dann sich halt auch von Gott entfernen, dann steht da, dass Gott Israel sich selbst übergeben hat. Also, das war Gottes Zorn im Buch Richter. Also wir gucken uns das mal an. Buch Richter, das ist auch die Geschichte, das Buch, wo Simson drin ist. Richter 2,14. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, weil sie wieder was anderes gemacht haben, als was er wollte, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten. Gottes Zorn kam in der Form, dass er Israel Räubern übergeben hat. Richter 3, Vers 8. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er übergab sie in die Hand Kushan-Rishathaim, des Königs von Aram-Naharajim. Richter 4, Vers 2. Da übergab sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter. Richter 6, Vers 1. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter, 7 Jahre lang. Richter 10, Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand der Philister und der Ammoniter. Richter 13, Vers 1. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister, 40 Jahre lang. Also, ihr seht, das ist ein Muster in Richter, dass wenn die Menschen sich von Gott abgewandt haben, dann ist sein Zorn gegen sie entbrannt in der Form, dass er sie übergeben hat. Er hat gesagt, okay, ihr wollt mich nicht, dann macht halt euer eigenes Ding. Dann schütze ich euch auch nicht. Und das Gleiche geht so weiter in dem Psalm. Oh, was habe ich denn da bunt gemacht? Okay. Psalm 7, Vers 15 bis 16. Ich lese gleich mal da. Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich die Schuldigen zur Rechenschaft zieht. Schärft der Feind nicht schon wieder sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt auf mich? Doch seine tödlichen Waffen kehren sich um, seine Brandpfeile treffen ihn selbst. Sieh doch, da brütet jemand Böses aus. Er geht schwanger mit Unheil, er gebiert nichts als Lüge. Er gräbt anderen eine Grube und schaufelt sie aus. Dann stürzt er in seine selbstgemachte Falle. Das Unheil, das er plant, es trifft nun ihn. Was er sich ausgedacht hat, bricht jetzt über ihn herein. Ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit preisen. Die Gerechtigkeit Gottes ist, dass das, was wir falsch machen, auf uns selber uns trifft, ein Stück weit. Gott dreht es um. Ja, das, was wir anderen antun wollen, das trifft uns selber ein Stück weit. Psalm 27,9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Du bist doch mein Beistand. Gib meinen Fall nicht verloren und lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt. Auch da wieder diese Verbindung zwischen du lässt mich im Stich in deinem Zorn. Ja, bitte, in deinem Zorn, lass mich nicht im Stich. Psalm 81, 12 bis 13. Aber mein Volk, hört nicht auf meine Stimme. Israel hat mir nicht gehorcht. Da überließ ich sie den Folgen ihres Starrsinns. Sie lebten so, wie sie es selbst für richtig hielten. Gott sagt hier, macht euer eigenes Ding. Wenn ihr mich nicht wollt, dann müsst ihr selber dadurch irgendwie. Psalm 106. Er gab sie in die Gewalt von fremden Völkern, die herrschten über sie mit blindem Hass. Also ihr seht schon, das kommt im Alten Testament immer und immer wieder. Und jetzt kommt es so, also das Alte Testament hat ja die zwei größten Ereignisse so im Alten Testament, vielleicht sind es drei, wenn man die Schöpfung noch mitnimmt, aber es ist so die Schöpfung, dann auf jeden Fall das Ganze in Ägypten mit der Sklaverei und der Befreiung und dann natürlich die Zerstörung Jerusalems und das in Exil in Babylon. Das sind so die großen Sachen im Alten Testament. Und da kommen wir nicht vorbei, das müssen wir uns angucken. Bei Jeremia, in Jeremia 25, 15, also wir gucken uns jetzt hier Jeremia und das Exil an. Jeremia 25, 15. Da finden wir ein neues Bild, was die Bibel einführt für Gottes Zorn. Und zwar den Becher des Zorns, den Kelch von Gottes Zorn. Ja, da heißt es, der Herr, der Gott Israels, hat zu mir gesagt, nimm diesen Weinbecher aus meiner Hand. Er ist gefüllt mit meinem Zorn. Gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Und dann geht's weiter. Zuerst mussten Jerusalem und die Städte in Juda samt ihren Königen und führenden Männern trinken. Also, Gott redet und er beschreibt seinen Zorn als einen Becher, als einen Kelch des Zornes. Und den gibt er Jerusalem und Juda zu trinken, weil sie nichts von ihm wissen wollten. Und die Frage ist jetzt, wofür stand dieses Bild? Wie wurde Gottes Kelch des Zorns, wie wurde dieser Zornkelch Realität für die Juden damals? Die Babylonier kamen, zerstörten Jerusalem und nahmen die Bevölkerung gefangen ins Exil. Gottes Zorn wurde dadurch deutlich, dass Gott Israel den Babyloniern übergeben hat. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum haben die Babylonier überhaupt Jerusalem zerstört? Berechtigte Frage. Nebukadnezar, das war der babylonische König, hatte Zedekia als Verwalter von Juda eingesetzt. Aber Zedekia schloss einen Bund mit den Ägyptern gegen Gottes Warnung und rebellierte gegen Nebukadnezar. Also ich erkläre es, ich sage es nochmal. Nebukadnezar, König von Babylon, hat schon längst Jerusalem eingenommen und hat Zedekia als Verwalter eingesetzt. Der denkt sich, ich mache einen Bund mit Ägypten, um die Babylonier loszuwerden. Gott schickt einen Prophet und sagt, nein, tu es nicht. Zedekia macht es trotzdem, verbündet sich mit den Ägyptern, versucht zu rebellieren gegen Babylon. Der findet das nervig und macht das, was alle großen Herrscher machen, macht Jerusalem komplett platt. So wurde Jerusalem zerstört. Und die Sprache, die wir in der Bibel finden, genau für das, was wir eben gehört haben, ist immer wieder diese Sprache, dass Gott Israel den Babyloniern übergibt. Also das haben wir in Jeremia 21,10, Jeremia 32,28 und Jeremia 34,2. Immer und immer wieder, Richter, Psalm, Jeremia. Ich liebe das Alte Testament und das Alte Testament ist super wichtig, aber ich glaube, wir können das Alte Testament nicht richtig verstehen ohne das Neue Testament. Deshalb müssen wir jetzt auch einen Blick ins Neue Testament werfen, um zu gucken, zieht sich diese Linie weiter oder ändert Jesus das vielleicht? Ja? Deshalb gehen wir jetzt weiter und gucken uns nochmal was bei Jesus an. Und tatsächlich ist die Situation, die wir am Anfang des Neuen Testamentes finden, ganz ähnlich zur Situation Israels kurz vor der Zerstörung, vor der ersten Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Nämlich schon wieder sind die Juden nicht ihre eigenen Herren, sondern unter der Fuchtel anderer Mächte und sind genervt. Und Johannes der Täufer, vielleicht habt ihr es im Ohr, der hat da schon wieder ein kommendes Gericht angedroht. Habe ich das? Genau. Lukas 3, 7 bis 9. Johannes hatte diese ermutigenden Worte. Er hat gesagt, Schlangenbrot, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nur weil es da um Feuer geht, hat es nichts mit der Hölle zu tun. Da geht es um was Imminentes. Die Axt ist jetzt schon am Baum angelegt. Also da geht es nicht um eine ewige Strafe, sondern ja, Johannes hat dieses Thema übernommen aus dem Alten Testament und sagt, da kommt bald wieder Gericht, wenn wir nicht Buße tun. Und Jesus hat dieses Thema von Johannes übernommen. Der hat gesagt, richtig, stimmt. Auch Jesus hat gewarnt vor Gericht, das kommen wird, wenn Israel nicht Buße tut. Und wenn Jesus von Gericht geredet hat, hat er diese Symbolik, diese Bilder aus dem Alten Testament genommen. Ja, in unseren Bibeln wird es leider manchmal nicht so ganz klar, aber da, wo also die Gehenna-Worte von Jesus oder auch ganz viele Worte, wo es um unauslöschliches Feuer geht, das hat eine ganz tiefe Symbolik im Alten Testament. Und das bezieht sich ganz oft, wenn Jesus vor Gericht gewarnt hat, ist die Rede davon, dass bald ein Gericht hier in dieser Welt kommt, wenn ihr nicht umkehrt.
Was sind Gehenna-Worte?
Euer Auge euch zur Sünde verführt, dann reißt es raus, weil es ist besser, mit einem Auge durchs Leben zu gehen, als in die Hölle geworfen zu werden, steht in unseren Bibeln, aber statt Hölle steht da eigentlich Gehenna. Und das ist ein Tal neben Jerusalem und das hat eine ganz reiche Geschichte im Alten Testament, aber das wäre zu groß, das jetzt aufzumachen. Aber wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich fragen.
Aber trotzdem ist jetzt nicht klar, was die Gehenna wollen.
Ach so, ja, alle Verse, wo Jesus von, dreimal hat er da von Gehenna geredet und diese drei Verse habe ich gemeint, Entschuldigung. Also die Symbolik, die Jesus verwendet, ist ganz oft eine Symbolik aus dem Alten Testament, wenn er von Gericht redet und deutet auf ein imminentes, anstehendes Gericht vor. Die Menschen haben Jesus, oder ein Teil der Menschen hat Jesus nicht gemocht, deshalb haben sie ihn vor Gericht gebracht. Und wenn ihr euch daran erinnert, da wird es nämlich nochmal spannend, als Jesus und Barabbas vor Pilatus stehen. Barabbas war dieser Freiheitskämpfer, der hat mit Gewalt versucht, die Römer zu vertreiben und Jerusalem von den verhassten Römern zu befreien. Und diese zwei, die stehen dann vor Herodes. Barabbas steht für den Weg der Gewalt, für den Weg der Rache. Er war ein Freiheitskämpfer. Und Jesus, ja, sein Leben lang hat er für Liebe gesprochen, für Vergebung, sogar für Feindesliebe und Gewalt abgelehnt. Und Barabbas hat den Tod verdient. Jesus nicht. Und was wir hier sehen, ist, Jesus nimmt den Platz von Barabbas ein. Jesus identifiziert sich mit dem gewalttätigen Jerusalem, das gegen Gottes Weg der Liebe rebelliert. Und als Konsequenz daraus, dass Jesus sich mit dem gewalttätigen Jerusalem identifiziert, musste Jesus den Becher von Gottes Zorn trinken. Da haben wir sie. Jesus und Barabbas, das ist aus dem Film Die Passion. Und ihr erinnert euch an die Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus ja Respekt hat vor dem, was ihm bevorsteht und wo er sagt, Vater, wenn du willst, dann lass diesen bitteren Kelch, in Klammern diesen Kelch deines Zornes, an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und Jesus, hat diesen Zorn, diesen Kelch des Zornes ausgetrunken. Der Vater hat Jesus übergeben an uns Menschen. Ich denke, es war nicht Gott, der seinen Zorn an Jesus ausgelassen hat. Es war nicht Gott, der Jesus gefoltert hat. Es waren wir Menschen, die Jesus gefoltert und getötet haben. Und das ist gemeint, denke ich, wenn die Bibel davon redet, dass Jesus den Zorn Gottes trug und auf sich nahm. Da geht es nicht darum, dass irgendein zorniger Gott im Himmel mit rotem Kopf da steht und seinen Wut auf Jesus ablädt. Das ist ein sehr menschliches Bild. Sondern wenn wir sagen, dass Jesus den Zorn Gottes trug, dann bedeutet das, dass Gott Jesus in die Hand von uns Menschen gab. Genau wie immer im Alten Testament. Gott übergibt. Und weil Jesus ein schuldloses Leben gelebt hat, ein Leben des Gehorsams, wurden diese Rollen getauscht. Er hat die Rolle eingenommen von uns Sündern, von uns, die wir die Gewalt wählen und Gottes Weg ablehnen. Und wir können dadurch seine Rechtschaffenheit bekommen. Und das Blut Jesu am Kreuz hat diesen neuen Bund, in dem wir heute leben dürfen, besiegelt. Und genau, das ist ziemlich viel schon. Aber wir gucken mal kurz noch ein bisschen weiter, was dann passiert ist. Die Israeliten haben leider die Botschaft Jesu nicht verstanden oder nicht umgesetzt. Ja, ich habe eben gesagt, Jesus hat immer wieder gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird was passieren. Gottes Zorn wird kommen, ihr werdet wieder übergeben werden, wie im Alten Testament. Und die Israeliten haben nicht Gottes Weg der Vergebung und Liebe gewählt, sondern eben den menschlichen Weg, den Weg der Gewalt, den Weg der Rache. Und sie haben rebelliert gegen Rom und Rom hat genau das Gleiche gemacht wie Nebukadnezar. Es ist identisch das Gleiche passiert wie 500 Jahre vorher. Die Römer sind gekommen, haben Jerusalem platt gemacht, haben die Leute getötet und sie im Tal Gehenna gestapelt, aufgehäuft und verbrannt. Das Drama der ersten Zerstörung Jerusalems hat sich wiederholt. Genau wie Jesus gewarnt hat. Das, was Jesus angekündigt hat, ist 70 Jahre nach Christus passiert. Aber das Schöne ist, dass Gott immer es schafft, aus unserem Mist, aus dem, was wir verzapfen, was Gutes hervorzubringen. Ja? Wir sehen Jesus da am Kreuz, wie er schreit, Eli, Eli, lama sabachthani. Ja? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieser Moment, wo Gott sich zurückzog, wo er Jesus uns ganz übergab, wo wir unseren Zorn an ihm ausgelassen haben. Aber diesen schlimmsten Moment der Geschichte nimmt Gott, um seinen größten Sieg zu feiern und zu holen. Der Feind hat alles genutzt, was er hatte, um Jesus zu vernichten. Und Jesus hat daraus den Sieg gemacht. In Hebräer 2, Vers 14 bis 15 lesen wir. So konnte Jesus durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Das ist, also hier steht, dass Jesus durch seinen Tod in den Tod eintreten konnte, um den Tod und den Teufel zu besiegen. Das ist, was er am Kreuz bewirkt hat. Er hat die Mächte, die uns versklavt haben, besiegt, sodass wir aus der Sklaverei befreit sind. Und das ist, was Gott liebt es, das zu tun. In unsere Zerbrochenheit, in unsere Fehler reinzukommen und es umzukehren in Gutes. Und diesen Gedanken, um nochmal im Neuen Testament auch abzuschließen, und ich rede heute auch gar nicht so lang, sehe ich, ich habe schon fast geschafft, war ja auch sehr intensiv, vielleicht Paulus führt diese Linie weiter, ja? Auch Paulus definiert Gottes Zorn genauso, wie wir es bereits im Alten Testament und bei Jesus entdeckt haben. Im Römer, das ist ja das große Kapitel über Gottes Zorn im Neuen Testament, ja, da spricht Paulus von Gottes Zorn. Da heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Jetzt müssen wir weiterlesen. Wie? Wie wird Gottes Zorn geoffenbart? Und Paulus sagt dreimal, was wir schon wissen. Römer 1, Vers 24. Darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihres Herzens. Vers 26. Darum hat sie Gott dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Paulus führt diese Linie fort durch die ganze Bibel durch. Gott gibt die Leute hin in ihre Sünde. Jetzt haben wir eine Menge Bibelstellen angeschaut und dem einen oder anderen raucht bestimmt schon der Kopf. Aber wie ich gesagt habe, manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deshalb will ich jetzt mal versuchen, ein bisschen rauszuzoomen und das, was ich gesagt habe, in den großen Kontext zu packen. Ja. Mit einer Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, um ehrlich zu sein. Was ist eigentlich Gottes ultimatives Ziel? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Was ist es eigentlich, was Gott erreichen will? Was ist sein Plan, den er verfolgt? Menschen zurückholen, wieder Beziehung mit ihm zu haben, andere Gebote. Eden wiederherzustellen, den Urzustand wiederherzustellen, ist, kann man das so sagen? Okay, ja.
Diese Einheit reinzukommen, Gott, Mensch, diese Einheit herzustellen, was er durch den ersten Sündenfall aufgelöst wurde.
Ja, genau. Erlösung, wiederherstellen, alles gute Antworten, definitiv. Die Herrschaft Gottes herzustellen, ja. Genau, ich denke, das sind alles Wahrheitspunkte, ja, und ich denke, jeder muss da für sich selber mit ringen und ich denke, das ist eine wichtige Frage, die wir uns ruhig mal stellen dürfen, was hat Gott eigentlich vor? Ich werde jetzt mal meinen Vorschlag vorstellen und ihr müsst da nicht mit übereinstimmen, bloß nicht, gell? Ich habe da auch ein paar Bibelstellen hingeschrieben aus dem Neuen Testament, wo ich auch denke, das sind wichtige Stellen im Neuen Testament, Schlüsselstellen. Ich hau das jetzt einfach mal so raus, was ich denke, was Gottes ultimatives Ziel ist. Aber wie gesagt, prüft das, gell, und macht eure eigene Definition. Ich würde sagen, auf dem, was ich im Neuen Testament lese, dass Gott den gesamten Kosmos liebt. Johannes 3, Vers 16. Ihr kennt ja alle Johannes 3, Vers 16 auswendig. Jetzt fragt ihr euch, wo hat denn Emanuel das her? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Warum sagt der Manuel jetzt, Gott liebt den gesamten Kosmos? Ganz einfach. Weil das griechische Wort für Welt kennt ihr alle. Das ist Kosmos. Da steht, so sehr hat Gott den Kosmos geliebt. Also, Gott liebt den gesamten Kosmos. Deshalb will er, dass alle Menschen errettet werden. Das ist, was 1. Timotheus 2, Vers 4 und 2. Petrus 3, Vers 9 sagen. Und dies will er erreichen, indem er den gesamten Kosmos wieder versöhnt. Das ist, was Kolosser 1, Vers 19 und 20 sagen und 2. Korinther 5, Vers 19. So dass am Ende alle Dinge wiederhergestellt werden. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Und unter Christus als Haupt vereint werden. Gottes Herrschaft, Wiederherstellung, Erlösung, die Worte, die ihr gesagt habt. Ich würde sagen, aufgrund dieser Bibelstellen, das ist Gottes Ziel. Er will alles versöhnen und unter seine Herrschaft bringen, vereinen, unter seine Herrschaft. Das ist dieser wunderschöne Vers in Epheser 1, ein Vers, an dem wir nicht vorbeikommen. Epheser 1, Vers 9 und 10, da sagt Paulus, Gott hat uns seinen Plan wissen lassen. Der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Im Alten Testament, die wussten noch gar nicht, das war ja ein Geheimnis. Aber jetzt wissen wir es. Gott hat sich vorgenommen und es beschlossen. Durch Christus. So hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen. Durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Wenn du das sagst, dann ja. Und an dem Schluss hat er viel Freude, wird hier hinzugefügt. Ja, Gottes Ziel ist, alles zu vereinen unter seiner Herrschaft. Und jetzt ist die Frage, wie kommt Gott zu diesem Ziel? Ja. Gott hat ein Ziel, wie kommt er dahin? Und wenn ich mir angucke, wie Jesus Gott offenbart hat, dann würde ich sagen, Gott ist ein guter Vater. Die Offenbarung, die Jesus uns über Gott gibt, ist, er redet von einem Abba, von einem guten Vater, immer wieder. Und das war damals neu. Das gibt's im Alten Testament so nicht. Wie Jesus Gott als Vater offenbart, das war radikal neu. Das war die große Offenbarung. Und ich würde sagen, wir, die Menschheit, sind seine Kinder. Ich weiß, jetzt gehen hier gleich mehrere Signalglocken an. Steinigt mich nicht, lass die Steine noch kurz liegen. Ich weiß, Johannes 1, Vers 12, denen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Also, nur die, die Jesus annehmen, sind Kinder Gottes. Ja, ja, aber er ist ja auch der Schöpfer von allem. Und also zumindest in der Logik von Paulus, als der in Athen redet, da sagt Paulus, durch Gott allein leben und handeln wir. Und er redet hier mit Nichtchristen. Ja, Gott verdanken wir alles, was wir sind. So, wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder, weil wir nun von Gott abstammen. Und dann redet er weiter. Hier sagt Paulus, dass wir alle Gottes Kinder sind, egal ob wir mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Die Dichter haben das gesagt und Paulus bestätigt das mit seinem nächsten Satz, weil wir nun von Gott abstammen. Und wenn Gott der Schöpfer von allem ist, dann sind wir ja auch irgendwie, gut, kann man drüber streiten. Wie gesagt, ihr dürft mit mir nicht übereinstimmen. Aber ich würde sagen, wenn Gott der Schöpfer von allem ist, ist er der Vater von allem. Und es gibt Kinder, die sich ihm freiwillig unterordnen und es gibt Kinder, die gegen ihn rebellieren. Aber als guter Vater liebt er alle seine Kinder. Wie wir gehört haben, er will, dass alle errettet werden. Er liebt den ganzen Kosmos. Also, Gott liebt alle. Aber die Liebe zwingt nicht. Und Gott zwingt auch seine Kinder nicht. Weil Zwang führt nie zu echter Liebe. Im Gegenteil, Zwang führt vielmehr zu Hass und zu Rebellion. Das bedeutet, Gott braucht einen Weg, um seine rebellischen Kinder zu sich zu ziehen und sie mit sich zu versöhnen, ohne sie zu zwingen. Und ich würde sagen, dies tut er durch seinen Zorn. Gottes Zorn ist, wie wir schon gesehen haben, es ist nicht ein aus Rache heraus bestrafen, weil Gott wütend ist, ja? Sondern es ist ein gezieltes, liebevolles Handeln, um uns zur Umkehr zu führen. Ich liebe das, im Deutschen sagen wir, verbrannte Finger sind der beste Lehrmeister. Sagen wir nicht? Okay, dann sagen wir das vielleicht in Englisch und ich habe gedacht, wir sagen das in Deutsch. Also ich sage das immer. Also ich glaube, verbrannte Finger sind der beste Lehrmeister. Wow, das ist jetzt eine Offenbarung. dann ist das vielleicht aus einer anderen Sprache. Und Gott will, dass wir verstehen, wohin uns unsere eigenen Wege führen. Wohin uns unsere Wege führen, wenn wir ohne ihn unterwegs sind. Nämlich in Zerstörung und Tod. Das steht ganz fest in Römer. Der Sünde Sold ist der Tod. Ja? Ohne Gott geht's in den Zerbruch, geht's in die Zerstörung, geht's ins Leid. Und wenn immer wir Gottes Wege ablehnen, wird das zerstörerische Konsequenzen haben. Und wenn wir das am eigenen Leib erleben, dann verstehen wir hoffentlich irgendwann, dann kommen wir dahin zu verstehen, dass Gottes Weg der beste ist. Und unser Weg uns nicht dahin bringt, wo wir hinwollen. Ja, und wenn seine rebellischen Kinder dann Buße tun, dann wird Gott, dessen Gnade nie aufhört, also das singen wir zumindest immer wieder in unseren Liedern, seine Kinder nicht ablehnen. Gottes Zorn ist ein Handeln, welches aus seiner Liebe heraus motiviert ist. Und es dient nicht zu unserer Zerstörung, sondern zu unserer Erziehung und zu unserem Besten. Gott lässt uns in seinem Zorn unsere eigenen Wege gehen, was uns hoffentlich zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Buße und zur Errettung führt. Und ich denke, das wird wunderbar klar in der großen Parabel, in der großen Gleichnis, was Jesus uns gegeben hat vom verlorenen Sohn. Ja? Der Vater ließ seinen Sohn seinen eigenen Weg gehen. Er hat nicht gesagt, bleib bei mir, komm. Er hat gesagt, okay, du willst das machen? Geh. Er hat den Sohn seinen eigenen Weg gehen lassen. Und der Sohn landete im Dreck, wie es kommen musste. Ganz am Boden bei den Schweinen. Er hatte nichts mehr. Und da kam er zu Sinnen. Da tat er Buße. Und als der Sohn zurückkam, hat der Vater ihn nicht bestraft für sein sündiges Verhalten, sondern er hat vergeben. Er hat seinen Sohn willkommen geheißen und sogar die Rückkehr gefeiert. Und ich denke, das ist das Bild, ja, welches Gott uns vor Augen malt, um Gott zu beschreiben. Und ich habe mal überlegt, so habe ich irgendeine Geschichte, wo ich das auch nochmal in ein Bild packen kann, und mir ist da was eingefallen und es ist vielleicht nicht so ganz vergleichbar, aber so ein bisschen ganz, also nur wenn es fürs Foto ist, gell? Ja, das war nochmal der verlorene Sohn, der von Rembrandt, kennt ihr ja auch alle. Hier, das war vor 7 Jahren, als wir direkt umgezogen sind. Das ist unsere Amy, unsere Größte, die inzwischen 9 ist. Die war damals 2 oder 3. Und wir haben da so ein Gewässer bei uns in der Nähe. Und Amy, und da ist ein Spielplatz daneben. Und Amy wollte immer Wasser spielen. Und dann ist sie mal mit dem Eimer in das Gewässer gegangen und hat Wasser sich geholt. Und ich habe gesagt, nein, mach das nicht. Du kannst da reinfallen und das ist gefährlich. Na gut, was Papa sagt, hat ja auch nicht also so viel zu sagen. Und gut, dann habe ich mir gedacht, dann gucke ich mir das einfach mal an und gucke, wohin es führt. Stand dann die ganze Zeit da und tatsächlich, 5 Minuten später ist das gesamte Kind in diesen See reingepurzelt. Ich stand dann zum Glück schon bereit, habe sie wieder rausgefischt, ganz nass. Und in das Tragetuch, was ich zum Glück dabei hatte, gepackt. Und dann mussten wir einmal durch die Shopping Mall, um zu unserem Auto zu kommen. Das Kind hat gefroren in der Klimaanlage, ganz nass. Sie hat die Konsequenzen ihrer eigenen Wege am eigenen Leib gespürt. Und nie wieder ist sie in die Nähe dieses Gewässers gekommen.
Aber doch nicht aus Verständnis, sondern aus Angst.
Ich weiß nicht. Verständnis? Ich denke, sie hat das schon auch verstanden. Vielleicht war es Angst. Vielleicht, ich denke schon. Eine andere Geschichte war, wir sind über einen Markt gegangen. Da gab es einen Kakteenverkäufer. Und sie wollte die angucken. Ich habe gesagt, lass die Finger davon. 2 Minuten später hat sie geschrien. Und das waren so Gemeinde, die konnten man nicht rausziehen. Die hatten so Widerhaken. Und letztens, das war vor einem halben Jahr oder so. Also die Geschichte ist auch schon 5 Jahre her. Waren wir hier irgendwo in einem Blumenladen und da ein anderes Kind wollte auch Kakteen angucken. Da meinte Amy, tu's nicht! Also da war schon ein Lernprozess da, ja. Okay. Zu sagen, dass ich Gottes Zorn an einem Abend in einer Stunde erklären kann, ist vollkommen utopisch. Ja. Das Thema ist viel komplexer. Vielleicht habe ich das alles zu sehr vereinfacht. Das kann sein, okay? Wir sind ja auch limitiert heute Abend ein bisschen. Aber ich habe halt versucht, diesen zentralen Aspekt, den ich in der Bibel sehe, mal herauszuarbeiten. Und es gibt sicher mehr dazu zu sagen. Und einen Einwand will ich jetzt nochmal ansprechen. Zu Recht könnte man den Einwand erheben, dass es Tätern in dieser Welt oft deutlich besser geht als den Opfern. Das ist doch nicht gerecht, wenn Massenvergewaltiger unzählige Menschen ausbeuten und zerstören und Gott da nicht strafend eingreift, sondern sie einfach nur ihre Wege gehen lässt. Sträubt sich doch in uns alles. Richtig so. Aber genau hier kommt dann auch Gottes zukünftiges Gericht ins Spiel. Ja? Wir Jesus-Nachfolger, wir glauben ja, dass Gott eines Tages alles richtig machen wird. Er wird jedes Unrecht bereinigen und Recht für jeden Menschen wiederherstellen. Und das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir da haben. Gott wird kein Unrecht ungeklärt lassen, sondern Gott wird richten und er wird alles richtig machen.
Das Mein ist die Rache.
Mein ist die Rache, sagt der Herr, ja. Auf der Erde. Und ich glaube, dass die Bibel, die gibt uns diese Hoffnung, ja. Dass selbst, ja, dass Gott am Ende alles richtig machen wird. Aber ich würde sagen, vielleicht haben wir sogar diese Hoffnung, dass dieses Gericht wird schmerzhaft sein, definitiv, ja. Aber wir dürfen, also dieses Gericht ist gute Nachrichten, ja, weil Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Und ich möchte jetzt mit einem Beispiel enden, also ihr habt es tatsächlich gleich geschafft. Ich möchte mit dem Beispiel enden, dass man mal ein bisschen versucht, diese Komplexität, die ich eben angesprochen habe, ein bisschen mehr zu spiegeln. Vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, aber also ich mache ja nur ganz selten kontroverse Sachen. Ja? Also angenommen, Beispiel, ja. Wenn meine älteste Tochter, eben dieses Mädchen, die Amy, würde ich Amy die Verantwortung geben für meine drei anderen Kinder, während ich mit Miriam, meiner Frau, ein Date mache, ja. Und ich komme zurück und und mir wird erzählt, dass meine Tochter hat im schlimmsten Fall ihre drei Geschwister missbraucht. Ja? Was ganz Schlimmes ist passiert. Dann bin ich natürlich zornig, weil das ist nicht richtig so. Das darf nicht sein, das ist ein Unrecht. Und dieser Zorn ist gerechtfertigt, er ist angemessen, weil Amy hat meine geliebten Kinder Schaden zugefügt. Und dieser Zorn ist ja herausgeboren aus meiner Liebe. Ja, es ist Zorn herausgeboren aus Liebe. Und der Theologe Wilfried Herle, um nochmal ein Zitat zu bringen von schlauen Leuten, sagt einmal, der heilige Zorn, beziehungsweise die zornige Liebe Gottes, richtet sich um des geliebten Menschen willen gegen alles, was ihm, beziehungsweise wodurch er sich selbst schadet. Liebe ohne solchen heiligen Zorn wäre keine echte Liebe. Sie wäre im besten Fall Freundlichkeit, im schlimmsten Fall Gleichgültigkeit. Darum gehören die Eigenschaften der Heiligkeit und des Zornes zu dem Wesen Gottes, was Liebe ist. Also nochmal, was das sagt ist, eine Liebe ohne Zorn ist keine echte Liebe. Zorn ist herausgeboren aus Liebe, ganz oft. Oder bei Gott, zumindest bei Gott, bei uns Menschen nicht immer. Ja. Also, aber ich habe jetzt erstmal ein Problem in unserem Beispiel. Ja. Mein Problem ist, ich liebe ja auch Amy. Auch Amy ist meine Tochter. Aber ich liebe halt nicht nur, ich liebe nicht nur Amy, ich liebe auch Fiona. Und ich liebe auch alle meine anderen Kinder. Ich liebe sie alle vier. Was kann ich jetzt tun, um da zurechtzukommen? Wie sieht da jetzt mein Zorn aus? Und ich sehe drei Möglichkeiten. Vielleicht gibt es mehr. Könnt ihr mich darauf aufmerksam machen? Aber die erste Möglichkeit, die ich sehe, ist, ich bin ja Christ, ich vergebe ihr. Aber ich mache einfach nichts. Ich lasse Gras über die Sache wachsen. Keine Konsequenzen. Ich sage, dumm gelaufen. Und wenn ich das tue, dann wird es dazu führen, dass Amy nie versteht, was da eigentlich passiert ist. Dass sie anderen Kindern vielleicht Schaden antut. Ja, und sie wird gar nicht, die anderen drei werden mich hassen, weil ich nicht eingegriffen habe. Ja, das wird zu viel Schaden führen. Und das ist diese dumme Idee, dass Gottes Liebe dazu führt, dass er nicht richtet. Was für ein Quatsch. Zu sagen, Gott ist Liebe und er sagt deshalb, ist nicht so schlimm. Gras über die Sache. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist ein vollkommenes, falsches Verständnis von Liebe. Liebe greift ein. Liebe lässt Konsequenzen passieren. Der zweite Weg ist, das, was wir in unserer Gesellschaft meistens unter Gerechtigkeit verstehen, weil unser Bild von Gerechtigkeit ist von Justitia, das ist diese Dame mit der Waagschale, geprägt. Unser Bild von Gerechtigkeit ist gar nicht so sehr von der Bibel geprägt, um ehrlich zu sein, sondern vielmehr aus dem griechischen Denken heraus. Rache, bestrafen. Das ist, was Justitia ist. Die Dame ist mit einer mit einem Augendingsbums verbunden. Da geht es nicht darum, da geht es darum, gerecht bestrafen. Keine Barmherzigkeit haben. Also, ich bestrafe Amy für das, was getan ist. Und das führt vielleicht zu einem gewissen Maß an Gerechtigkeit, aber zugleich, je nachdem, wie ich sie bestrafe, kann das auch zu einer Menge Hass und Bitterkeit führen. Und vielleicht zu einer lebenslangen Trennung zwischen Amy und mir und den Geschwistern. Weil durch Bestrafen aus Rache heraus, durch vergeltende Gerechtigkeit, werden Beziehungen in der Regel zerstört und nicht wiederhergestellt. Und das ist leider das Bild, was wir auch von Gott haben. Dass Gott so ein Rachegott ist. Am Ende gibt er so allen, die ihm nicht gehorcht haben, so richtig dreckig. Sperrt er dann alle ewig in die Hölle ein. Vergeltende Rache. Gott hasst die Sünder. Deshalb wird er ewig strafen. Oder Punkt Nummer 3. Ich versuche, ein wiederherstellendes Urteil für Amy zu finden. Oh. Ja. Also ich mache was, wo sie die Konsequenzen von dem, was sie getan hat, spürt und erlebt. Dass sie den Schaden erkennt, den sie mir, den sie ihren Geschwistern und den sie auch sich selber angetan hat. Das Ziel ist, dass sie die Wahrheit erkennt von dem, was da geschehen ist. Dass sie erkennt und spürt den Schaden, den sie getan hat. Und dass das ihr Herz berührt und zur Buße bringt. Dass sie sich davon abwendet, dass sie Vergebung sucht, dass sie versucht, die Beziehung zu ihren Geschwistern und zu uns wiederherzustellen. Ja, und im Idealfall endet das darin, dass wir es als gesamte Familie vergeben können und versöhnen können, uns versöhnen können. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Liebe zu Amy weit übertroffen wird von Gottes Liebe zu seinen Kindern. Ich fasse zusammen. Gottes Zorn ist motiviert von seiner Liebe. Gott wird zornig über Sünde, weil Sünde seiner geliebten Schöpfung schadet und sie zerstört. Ohne Zorn wäre Gottes Liebe keine echte Liebe. Gottes Zorn zeigt sich darin, dass er uns unsere eigenen Wege gehen lässt, damit wir am eigenen Leib erkennen, dass der Sünde Sold der Tod ist. Verbrannte Finger sind der beste Lehrmeister. Diese Erfahrung führt hoffentlich zur Buße und zur Rettung. Dadurch ist Gottes Zorn und Gericht ein schmerzhaftes, aber ultimativ ein rettendes und wiederherstellendes Handeln. So viel von meiner Seite. Amen.